Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Wahrscheinlich niemals zuvor wurde auf dem Papier in Deutschland so viel gemordet, geschändet, gefoltert, verstümmelt, vergiftet, ertränkt und entführt wie zurzeit. Nicht nur im deutschen Fernsehen fließt das Blut quer durch alle Programme, bekanntlich schon länger in Strömen. Nein, auch in den deutschen Romanen herrscht zunehmend die Devise »Morden, bis die Schwarte kracht«. Der Parodist Gerd Henschel, der hat über die deutsche Krimisucht jetzt einen sogenannten Überregionalkrimi geschrieben. Und so viel sei vorweg verraten, auch darin wird mal wieder munter weitergemeuchelt. Vorher aber reden wir heute über eine wichtige literarische Entdeckung dieses Bücherherbstes, nämlich den ersten Roman des österreichischen Autors Stefan Reuss. Triceratops, so heißt sein Roman, nach dem Namen eines Urzeit-Nashorns. Und sensationell gelangte dieser Debüttitel vor 2,5 Wochen auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Dabei klingt das Thema von Reuss' Debütroman erst einmal nicht besonders originell, denn Triceratops erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte. Ein Junge aus Österreich berichtet hier von seiner Kindheit, aber wie man das aus der österreichischen Literatur schon länger kennt, auch in dieser Chronik sollte man beim Stichwort Kindheit nicht unbedingt an ein sonniges Bullerbü-Abenteuer denken. Denn im Kindheitsroman von Stefan Reuss, da sind die auftauchenden Dinosaurier tatsächlich die harmlosesten Monster. Alles Weitere von Jörg Maggenau.
Alles ist gut. Wie ein roter Faden zieht sich diese Formel durch den Debütroman des österreichischen Musikers, Performers und Autors Stefan Reuss. Für die ältere Schwester des Erzählers ist der Satz eine Beschwörung, denn natürlich ist gar nichts gut in dieser Familie, auf der ein Fluch zu liegen scheint. Der Großvater hat sich in der Scheune erhängt, die Mutter hat ihn dort gefunden und angeblich sind dabei die bösen Geister auf sie übergesprungen. Der Vater liest in der Bibel und zappt durchs Fernsehen. Die Mutter ist entweder in der Psychiatrie, wo ihre 2 Kinder sie besuchen, oder sie sitzt zu Hause und weint. Dann kommt die Schwester und sagt, alles ist gut. Und der Erzähler, am Anfang der Geschichte ein Junge von circa 8 Jahren, streichelt die Mutter besänftigend.
Wir streichelten Mutters Stirn, das strohblonde Haar, befühlten den Abdruck, den das Kreuzstichmuster des Polsters auf der Wange hinterlassen hatte. Drehte sich Mutter auf den Bauch, streichelten wir den Rücken, fuhren mit der Handfläche über die weit vorstehenden Schulterblätter, zählten die Rippen, 2x12. Wir sagten Mutter, dass wir sie lieben. Es war nicht wahr. Wir wollten nichts sagen, sie nicht berühren, nicht allein mit ihr sein.
Stefan Reuss entwickelt in seinem Roman Triceratops das Psychogramm einer österreichischen Familie, die an der Grenze oder schon jenseits der Grenze zum Wahn existiert. In kurzen Kapiteln wechseln die Schauplätze. Doch egal, ob in der Klinik, im Elternhaus, in der Schule oder im Dorf der Großeltern, der kindliche Erzähler verbirgt seine Empfindungen hinter demonstrativer Unnahbarkeit. Es gibt für diesen Jungen, dessen Kinderzimmertür immer beunruhigend offen steht, keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Segmenten der Wirklichkeit, so dass es gleichgültig ist, ob gerade ein Psychiatriepatient wirre Sätze spricht oder die Großmutter, die auch einen tüchtigen Knacks weckert, oder ob er selbst im stets gleichen sachlichen Ton berichtet. Seine Schwester zählt und ordnet unentwegt Dinge und zeichnet Teppichmuster ab. Sein Vater ist ein stiller Dulder, der sich in den Alkohol rettet. Seine Mutter schluckt, wenn's gut geht, Psychopharmaka. Und der kleine Junge selbst spricht, anstatt ich zu sagen, von sich selbst konsequent in der Wir-Form.
Wir gingen in die Volksschule,
heißt es dann. Oder
es gab Fotos, auf denen wir glücklich aussahen.
Oder
wir malten mit Filzstiften Monster in unlinierte Schulhefte und gaben den Monstern Namen.
Die vom Jungen gezeichneten Monster haben keinen Hals. Ihre Augen sitzen direkt auf dem Rumpf, so dass der Vater sie für Schildkröten hält. Daneben entstehen Bilder von Drachen und von Dinosauriern, wie dem titelgebenden Triceratops, einem Urzeit-Nashorn, das mit einem gewaltigen Nackenschild und 3 Hörnern auf dem Kopf gerüstet war, die ihm seinen Namen gaben. Der Triceratops ist eine Art Wappentier des Erzählers. So eine dicke Haut und solche Hörner hätte der Junge auch gerne. um sich gegen die Zumutungen seiner Umwelt und die emotionale Überforderung zu schützen. Denn nicht nur in seiner Borderline-Familie muss er viel erdulden, auch in der Schule wird er gemobbt, weil er zu dick ist. Auch hier muss er sich wegducken, schweigt und geht bald seine eigenen Wege. Vielleicht ist seine Adoleszenz am Ende des Romans, der von den späten 80ern bis Mitte der 90er Jahre reicht, dürfte er ungefähr 16 Jahre alt sein. Vielleicht ist seine Adoleszenz nichts anderes als der Versuch, sich diesem Saurier anzuverwandeln in der Hoffnung, ebenso schwer und stark zu werden wie der Triceratops. Auch das Sprechen von sich selbst als wir, das der Geschichte ihren besonderen Ton und ihre finstere Dynamik verleiht, ist so ein Selbstschutz. Dieses Wir ist nicht etwa ein stolzer Pluralis Majestatis, sondern eher eine verzweifelte Selbstverdoppelung aus der Einsamkeit heraus. Irritierend daran, dass der Erzähler, der sich im Präteritum erinnert, erzählend in dieses Wir zurückkehrt und kein Außerhalb zu kennen scheint. Es bleibt unklar, von wo aus er spricht, warum und wem er auf diese ungewöhnliche Weise seine Geschichte präsentiert. Nicht nur wegen des Wir erinnert Triceratops an Agota Christophs düsteren Roman »Das große Heft«, auch wenn es bei Christoph tatsächlich Zwillinge sind, die von ihrer Kindheit in einem Dorf an der Grenze berichteten. Für Reuss, namenlosen Erzähler, ist das Wir ebenso eine Beschwörungsformel wie das Alles ist gut seiner Schwester. Und vielleicht besteht die kathartische Wirkung des Erzählens für ihn darin, schließlich zu dem Punkt vorzudringen, an dem er sich von diesem Wir und dem darin versteckten imaginären Du verabschiedet. Vorher jedoch durchläuft er mehrere Wandlungen. Vor allem muss er erst einmal die Familie verlassen und sich so radikal wie aggressiv gegen die immer wieder zusammenbrechende Mutter wenden. Er schließt sich einem Punker-Geschwisterpaar an, gegenüber denen er so tut, als wäre er stumm. Und schließlich zieht er sich in die Waldhütte seines Großvaters zurück, auf dessen Spuren er einen Berg in den Alpen besteigt, immer hart am Abgrund und knapp an der Selbstvernichtung. Dieser Junge ist so labil, sensibel und ziellos wie das Mädchen Isa in Wolfgang Herrndorfs Chick-Nachfolger »Bilder meiner großen Liebe«. Herrndorfs Wärme und Agota Christophs Härte finden bei Reuss zueinander. Dass der Wir-Erzähler alles andere ist als ein dickhäutiger Triceratops, ergibt sich schon daraus, dass er seine Nägel abkaut, dass er Bettnässer ist und dass er sich selbst verstümmelt, indem er sich ständig blutig kratzt. Um sich zu schützen, fesselt er sich einmal sogar selbst ans Bett und bandagiert sich die Arme. Die folgende Szene zeigt, wie gekonnt Stefan Reuss Momente verdichtet, sodass jedes Detail zu sprechen beginnt.
Vater stand im Jogginganzug vor dem Spülbecken, breitbeinig und mit hängenden Schultern. Er wusch Salat. Neben ihm auf dem Herd schwammen aufgeplatzte Frankfurter in einem Topf mit kochendem Wasser. Mutter saß vor einem rosaroten Kerzenstumpf. Sie hatte die Hände zum Gebet gefaltet und bewegte lautlos die Lippen. Sie trug den Ehering am Daumen. Vater hob das Salatsieb aus dem Spülbecken, drehte sich um. Er sah unsere einbandagierten Arme. Einen Augenblick lang hatten wir den Eindruck, er würde uns zunicken. »Amen«, wisperte Mutter. Vater setzte sich zu ihr. »Du bist nicht schuld«, sagte er mit brüchiger Stimme. »Liebes, du bist nicht schuld.«
Triceratops hat es durchaus zu Recht auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2020 geschafft. Österreichische Psychiatrieromane haben dort gewissermaßen ein Abonnement. Ein fester Platz steht ihnen offenbar zu. Im Vorjahr war das »Vater unser« von Angela Lehner. Auch da entstand der Wahn aus dem gepeinigten Bewusstsein der Hauptfigur und aus einer engen dörflichen Welt heraus. Stefan Reuss geht gleichwohl weiter und ist sprachlich radikaler. Triceratops ist so gebaut, dass es kein Außerhalb gibt, keinen nüchternen Blick, der die Verhältnisse deuten oder gar zurechtrücken könnte. Seine Erzählstimme des Wir bleibt gefangen in dem, was ist. Da geht es uns Lesenden dieses intensiven Debüts nicht besser als dem Wir des Erzählers, der so gerne die Unverwundbarkeit eines Triceratops besäße.
Ja, wie erzählt man von Vernachlässigung, ohne in die Lamoyanz abzugleiten? Der junge, 1983 geborene österreichische Autor Stefan Reuss hat dafür offenbar eine überzeugende Perspektive und Sprache gefunden, meint unser Kritiker Jörg Maggenau. Triceratops, so heißt das gerade, für die Longlist des Deutschen Buchpreises nominierte Romandebüt von Stefan Reuss. Erschienen ist es im Wiener Verlag Kremmeier und Scheriau, 202 Seiten, 20 Euro. Einige werden diese Melodie sicherlich wiedererkennen. Das ist die Titelmelodie der beliebten Eifel-Krimiserie Mord mit Aussicht aus dem ARD-Fernsehprogramm. Nur eine von Dutzenden Krimiserien, die bei uns allwöchentlich über dem Bildschirm flimmern. Und auch in den Buchhandlungen stapelt sich hierzulande seit Jahren vor allem eines, ein Berg mit Kriminalromanen. Der Grund für den anhaltenden deutschen Krimi-Hype, der liegt natürlich auf der Hand. Je krisenhafter die Zeiten, desto größer die Sehnsucht nach Trostlesestoff. Genau den bietet jeder Krimi verlässlich. Schließlich steht hier am Ende immer eine Lösung des Falls und wird jeder Verbrecher gefasst und jedes Verbrechen aufgeklärt. Genau das macht das Genre wahrscheinlich so beliebt. Aber einem, dem der deutsche Krimi-Hype nun schon länger mächtig auf die Nerven geht, das ist der ehemalige Titanic-Autor Gerhard Henschel. Vor allem die immer beliebter werdenden Regionalkrimis, die sind Henschel ein Dorn im Auge. Und so hat sich der Satiriker aus Bad Bevensen kurzerhand hingesetzt und selbst einen Krimi geschrieben. Soko Heidefieber, so lautet der Titel. Ein Tatort ist natürlich Bad Bevensen. Und unser Ermittler in der Sache, das ist Wolfgang Schneider.
Deutschland im Krimirausch. Kaum noch eine Region, die nicht ihre ureigenen Mörder hervorbringen würde. Heidezorn, Zellerseeblut, Wattenmeermord, der Westerwaldkiller, die toten Augen von Bad Belzig, der Tod kommt auch nach Hiddensee. So lauten nur einige der vielen Titel, die in Gerhard Henschels Krimi-Parodie namhaft werden. Und das Schauerliche ist, dass sie so plausibel klingen, dass man glaubt, sie wären tatsächlich in der nächsten Buchhandlung aufgestapelt.
Das scheint ja ein einträgliches Marktsegment zu sein, sagte Kommissarin Fischer. Segment? Detlef Patz lachte so trocken auf, wie er konnte. Das ist kein Segment. Die Kunden kaufen praktisch überhaupt keine anderen Bücher mehr. Versuchen Sie mal, denen was von Goethe oder Arno Schmidt schmackhaft zu machen.
Ein offenbar belesener Serienkiller will den blutrünstigen Krimiwahn nicht länger ungestraft erdulden. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Die goldene Regel der Ethik wendet er nun gegen die Verfasser der Regionalkrimis. Der Unbekannte schwingt sich auf zum Rächer der gemetzelten Romanfiguren und richtet die Autoren nach Maßgabe ihrer eigenen Fantasie. Sie sollen gefälligst die Tode sterben, die sie selbst ersonnen haben. Das ist eine ergiebige Idee und man darf andeuten, dass Gerhard Henschels Krimi-Parodie mit diesem Ansatz mindestens ebenso bluttriefend gerät wie die verpönte Stapelware. Aber erst einmal ist zu klären, was das Regio-Krimi-Genre überhaupt dermaßen erfolgreich macht. Antwort finden wir im Zusammenhang mit einer Lesung des fiktiven Autors Armin Bredelow.
Nach Heideblut und Heidejagd spielte auch Bredelows dritter Kriminalroman Heidefieber in Bad Bevensen, einem Städtchen in der Lüneburger Heide, das in Wirklichkeit nur selten als Tatort grausamer Verbrechen von sich reden machte. Vielleicht gefielen diese Krimis den Einwohnern gerade deshalb so gut. In Bredelows Büchern gingen Mörder mit Eispickeln und Kettensägen auf einheimische Orthopäden, Kassiererinnen, Bäcker, Busfahrer und Bademeister los, und das Blut sprudelte an Orten, die jeder kannte: im Rosenbad, am Elbe-Seitenkanal, im Kloster Medingen, im Baumarkt an der Ludwig-Ehlers-Straße. Und zwar in Strömen, denn Bredelow war kein Kind von Traurigkeit.
Kurz nach der Lesung stirbt auch Bredelow eines grässlichen, unnatürlichen Todes. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Eine Sonderkommission wird gebildet, die Soko Heidefieber. Die kluge Kommissarin Ute Fischer, die der Fall zwingt, die Nase selbst in viele Regio-Krimis zu stecken, beschleicht bisweilen allerdings der bedenkliche Gedanke, dass der Killer bei aller Bestialität auch etwas Sinnvolles tue. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Gerold Gerold wird sie gegebenenfalls auch zur Stilpolizei.
Darf ich dir mal was vorlesen? Fragte Ute. Ich kann es kaum erwarten. Pass auf. Der Mörder lud alle seine Nachbarn zu einem Grillfest ein und zerteilte dann in der Badewanne die Leiche des Toten. Die Leiche des Toten? Ja, so steht's hier. Die Leiche des Toten. Hat der Tote denn noch eine andere Leiche dabei? Immerhin hat Weißenböck nur die Leiche des Toten geschrieben und nicht die Gebeine der sterblichen Überreste der Leiche des Toten.
Hauptkommissar Gerold Gerold wird vorgestellt als breitschultriger Bär von einem Mann mit einem Nervenkostüm aus korrosionsfreiem Stahl. Da wird die hyperbolische Krimisprache auf die Schippe genommen. Und bald entwickelt sich eine friesisch-herbe Liebesromanze zwischen ihm und Ute Fischer. Zumindest lässt Gerhard Henschel die Fischerin ein würziges Ostfriesisch sprechen. Auch das gehört, wie noch manch anderer Dialektspaß im Roman, zur Regionalkrimi-Parodie. Es mangelt in Soko Heidefieber nicht an satirisch geschnitzten und zugespitzten Typen wie Waldemar König, dem selbsternannten Sprecher der Regionalkrimi-Autoren. Er ist ein Wichtigtuer sondergleichen, der den großspurig als Namensvetter angesprochenen Kollegen Stephen King für die leidenden deutschen Kollegen zu mobilisieren versucht. Eine actionreiche Parallelhandlung malträtiert unterdessen einen weiteren real existierenden Schriftsteller. Dass sich auch Frank Schulz dem Krimi-Boom angeschlossen und er ein paar Bücher rund um den schluffigen Hamburger Ermittler Onno Fietz verfasst hat, wird ihm in Henschels Roman zum Verhängnis. Als Mann von Fach gibt Schulz dort folgenden Kommentar zu der mysteriösen Mordserie ab.
Es liegt wohl auf der Hand, dass der Mörder die Romane seiner Opfer nicht sonderlich schätzt. Wenn man zynisch wäre, könnte man die These vertreten, dass wir es hier mit einer Art angewandter Literaturkritik zu tun haben.
Das hätte er mal lieber nicht sagen sollen. Denn damit gerät Frank Schulz ins Visier der moralisierenden und ironieunfähigen Boulevardpresse. Er weicht aus in die Sommerfrische nach Griechenland. Als er sich dort jedoch gegen einen zudringlichen Pressefotografen zur Wehr setzt, geraten die Dinge endgültig außer Rand und Band. Als Randale Schulz wird er von der Polizei verfolgt und befindet sich bald, zusammengekettet mit einem Dutzend Schwerkrimineller, auf der Flucht durch steinige Einöden. Darüber hinaus hat er sich gegen Drogenhändler, die albanische Mafia, blutrünstige Bären, einen freischaffenden Kopfgeldjäger, Sklaverei und diverse Naturkatastrophen zur Wehr zu setzen. Kurzum, Henschel fabuliert hier eine um keine Schauerlichkeit verlegene Kaskade des Verhängnisses aus, die an die groteske Episodenfolge eines Barockromans erinnert. Schwer durch die Mangel gedreht gibt es für den geschundenen Schulz aber, im Gegensatz zu vielen anderen Figuren des Romans, ein vergleichsweise gutes Ende. Spannung ist nicht das Hauptziel der verwickelten, streckenweise geradezu abstrusen Handlung von Soko Heidefieber, die in rasant wechselnden Szenen präsentiert wird. Vielmehr lässt Henschel seiner Liebe zu Situationskomik, Slapstick und bizarren Details wie einer hochwirksamen, aber fatal falsch verabreichten Liebespille freien Lauf. Manchmal etwas im Übermaß, meist aber zum Vergnügen der Leser. Ein Fan von Regionalkrimis könnte vielleicht einwenden, dass die meisten Werke dieses Genres, anders als die notorischen Schwedenkrimis, doch gar nicht so erzbrutal seien, wie von Henschel behauptet. Vielmehr gehören sie, man denke etwa an die bayerischen Knödelkrimis von Rita Falk, auf den die Sparte des sogenannten Cozy Crime, der gemütlichen Kuschelkrimis also. Wie auch immer, um Cozy Crime handelt es sich bei Gerhard Henschels neuem Roman gewiss nicht.
So die abschließende Warnung von Wolfgang Schneider. Er besprach Soko Heidefieber, eine Krimi-Parodie auf den weiterhin ungebrochenen deutschen Krimi-Hype von Gerhard Henschel. Verlegt wurde dieser sogenannte Überregional-Krimi bei Hoffmann und Campe in Hamburg. 288 Seiten, 18 Euro. Und das war's für heute. Aus der Welt der schöngeistigen, wenn auch heute etwas blutgetränkten Literatur. Weniger blutig geht's hier gleich nach den Nachrichten weiter mit meinem Kollegen Ralf Krauter von Forschung Aktuell. Mein Name ist Gisa Funk und ich sag Tschüss.